Okay, pass auf. Was wäre, wenn ich dir sage, dass eine voll ausgestattete, massiv gebaute Espressomaschine, die du direkt aus einer chinesischen Fabrik für, ich glaube, so etwa 550 Euro importieren kannst, dass die exakt dieselbe Hardware unter der Haube hat, wie ein hochgelobtes neues Gerät auf dem deutschen Markt, das für 799 Euro verkauft wird?
Ja, das ist eine ziemliche Preisdifferenz.
Absolut. Und da fragt man sich doch, warum solltest du freiwillig diesen Aufpreis von fast 250 Euro zahlen? Und genau das ist quasi die zentrale Frage unserer heutigen Analyse. Wir haben nämlich interne Dokumente zugespielt bekommen.
Sehr spannende Dokumente, ja.
Genau, ein Preisfindungsstrategiepapier und den Newsletter vom Mai 2026 der Umaneo GmbH. Und diese Papiere zeigen einfach schonungslos offen, wie dieser Markt für Heimanwender im Bereich Espresso heute wirklich, also so ganz real, funktioniert.
Es ist wirklich ein seltener, extrem transparenter Blick in die Mechanik der globalisierten Produktion eigentlich. Wir sehen hier nicht diese üblichen polierten Marketingbroschüren, sondern wirklich die rohe strategische Ausrichtung einer Marke.
Richtig.
Und es geht hier um die Einführung einer Maschine, die sich anschickt, die etablierte 2000-Euro-Klasse anzugreifen. Also Geräte wie so eine ECM Mechanica Max oder eine Ascaso Steel Duo.
Was hier eigentlich Wahnsinn ist bei dem Preis.
Genau. Und sie machen das eben nicht durch noch mehr elitäres Gehabe oder so, sondern durch eine fast schon brutale Offenlegung der eigenen Lieferkette.
Und genau da müssen wir einhaken. Wenn du uns gerade zuhörst und dich so ein bisschen im Espresso-Bereich auskennst, dann weißt du ja, der Markt ist gnadenlos zweigeteilt, ne?
Oh ja.
In polierten Chrom.
Genau, dieses extreme Entweder-Oder.
Ja, und die Quellen zeigen jetzt, wie diese neue Maschine, und die heißt, halte dich fest, omaneo.gudrun, versucht, diesen Graben zu überwinden.
Der Name ist wirklich ein Statement für sich.
Auf jeden Fall. Über die Psychologie und diese verrückte Namensgebung müssen wir gleich unbedingt noch extrem kritisch reden. Aber bevor wir das tun, lass uns ganz kurz auf die Technik schauen.
Gerne.
Ich habe mir diese Spezifikationen in den internen Papieren angesehen und bin da über ein paar Dinge gestolpert, die für mich auf den ersten Blick echt gar keinen Sinn ergeben.
Okay, schieß los.
Da steht zum Beispiel, die Maschine hat ein Zweikreisersystem, aber mit drei separaten Thermoblöcken. Einer für Kaffee, zwei für Dampf.
Mhm.
Und dann sind da noch zwei Pumpen verbaut. Also eine 15 Bar Ulka-Pumpe und dann noch eine 5 Bar Sekundärpumpe. Ich meine, warum um alles in der Welt braucht eine Kaffeemaschine in dieser Preisklasse zwei unterschiedliche Pumpen und drei Heizelemente? Das ist doch völlig drüber, oder?
Naja, das ist eigentlich genau der Punkt, an dem sich dieses Gerät von der typischen Einsteigerklasse komplett abhebt. Es ist ein echt faszinierendes Stück Ingenieurskunst.
Okay.
Um das zu verstehen, müssen wir uns das grundlegende Problem beim Espresso-Machen zu Hause ansehen. Und das ist die thermische Stabilität und der Workflow. Du kennst ja wahrscheinlich dieses klassische Setup mit einem großen Messing- oder Edelstahlboiler, oder?
Klar, diese massiven Kessel, die morgens gefühlt ewig brauchen, um aufzuheizen.
Richtig, genau die. Die sind natürlich unglaublich temperaturstabil, weil sie einfach eine riesige Menge Wasser auf Temperatur halten.
Ja.
Aber die sind teuer in der Herstellung, verbrauchen massiv viel Energie und, was für den Nutzer am nervigsten ist, wenn du einen Einkreiser hast, musst du nach dem Espresso-Bezug ewig warten, bis der Boiler auf Dampftemperatur hochgeheizt ist, um dann Milch zu schäumen.
Stimmt, dieses ewige Warten nervt total.
Und die Ingenieure dieser OEM-Plattform haben dieses Problem jetzt umgangen, indem sie komplett auf diese Boiler verzichten. Sie setzen stattdessen auf Thermoblöcke. Das sind im Grunde kompakte Metallblöcke mit so feinen Wasserkanälen darin, ähnlich wie ein Labyrinth.
Aha.
Das Wasser wird beim Durchfließen dann in Sekundenbruchteilen blitzschnell erhitzt.
Okay, also eigentlich wie so eine Art Durchlauferhitzer für Kaffee?
Exakt. Genau das ist es. Aber ein einzelner Thermoblock hat oft das Problem, dass die Temperatur bei größeren Wassermengen dann doch schwankt. Und deshalb der Einsatz von diesen drei Blöcken.
Ah, jetzt verstehe ich.
Ja, einer kümmert sich nämlich ausschließlich und ganz präzise um das Brühwasser für den Espresso. Und die anderen beiden sind quasi in Reihe oder parallel geschaltet, um massiv Power für den Dampf zu generieren.
Okay, krass.
Dadurch entfällt diese lästige Wartezeit völlig. Du kannst also den Espresso beziehen und absolut zeitgleich deine Milch aufschäumen. Kein Temperatursturz, kein Warten, gar nichts.
Okay, das erklärt die drei Thermoblöcke. Macht Sinn. Aber was ist jetzt mit diesen zwei Pumpen? Ich meine, wenn ich das Wasser da durch diese Heizelemente drücken will, reicht doch die Hauptpumpe mit ihren 15 Bar völlig aus, oder nicht?
Ja und nein. Die Hauptpumpe ist tatsächlich für den eigentlichen Extraktionsdruck da. Wobei wir hier auch direkt mal anmerken müssen, und das ist wichtig, dass 15 Bar für Espresso eigentlich viel zu viel sind.
Echt? Ich dachte immer, mehr Bar gleich besserer Espresso.
Das ist ein absoluter Mythos. Der ideale Druck in der Brühkammer liegt eher so bei 9 Bar. Deshalb verbauen gute Maschinen ja auch Überdruckventile, sogenannte OPVs, die den restlichen Druck dann einfach ableiten.
Ach, guck an. Wieder was gelernt.
Aber die entscheidende Innovation hier ist diese 5 Bar Sekundärpumpe. Die erfüllt nämlich gleich 2 Aufgaben.
Und zwar?
Erstens versorgt sie die Dampfthermoblöcke kontinuierlich und pulsationsfrei mit Wasser. Und das sorgt dann für diesen richtig schönen, trockenen, konstanten Mikroschaum.
Für Latteart und so.
Genau. Und zweitens, und das ist der eigentliche Clou, steuert sie die Pre-Infusion.
Ah, okay. Moment. Prä-Infusion, der Begriff taucht in den Dokumenten auch auf. Da steht programmierbar von 0 bis 4 Sekunden.
Mhm.
Ich verstehe das Konzept, glaube ich, so, dass das Kaffeemehl im Siebträger erstmal kurz befeuchtet wird, bevor dann der volle Druck kommt, oder?
Genau richtig.
Aber ganz ehrlich, wenn ich Wasser durch Kaffeepulver presse, presse ich Wasser durch Kaffeepulver. Warum brauche ich dafür jetzt extra eine zweite, schwächere Pumpe?
Stell dir einfach mal das Kaffeemehl im Siebträger unter dem Mikroskop vor.
Okay.
Wenn du es temperst, also so festdrückst, ist es ja erstmal eine ganz trockene, dichte Masse. Wenn du da jetzt sofort unerbitterlich mit 9 oder gar 15 Bar Wasserdruck drauf schießt, sucht sich das Wasser unweigerlich den Weg des geringsten Widerstands.
Logisch.
Es reißt dann richtig feine Risse in den Kaffeepuck. Das nennt man in der Fachsprache Channeling. Das Wasser schießt dann durch diese Kanäle, extrahiert dort extrem viele Bitterstoffe, während der ganze Rest des Kaffees trocken bleibt und unterextrahiert wird.
Bäh.
Ja, dein Espresso schmeckt dann gleichzeitig sauer und bitter. Kein schönes Erlebnis.
Verstehe. Das ist ja im Grunde genau wie bei so einem völlig ausgetrockneten Blumentopf im Sommer, ne?
Oh, das ist ein super Vergleich.
Ja, oder? Wenn ich da so ein Eimer Wasser mit vollem Schwung einkippe, läuft ja auch alles sofort an den Rändern runter, fließt unten aus dem Topf wieder raus und die Erde in der Mitte, die ist danach immer noch staubtrocken.
Ganz genau.
Aber wenn ich die Erde jetzt erstmal sanft mit so einer Sprühflasche anfeuchte, dann quillt sie auf, wird aufnahmefähig und wenn ich dann erst richtig gieße, saugt sie das Wasser gleichmäßig auf.
Das ist eine hervorragende Analogie und exakt das passiert bei dieser Pre-Infusion. Die kleine 5-Bar-Pumpe befeuchtet den Puck ganz sanft, ohne die Struktur zu zerstören. Der Kaffee quillt auf, eventuelle kleine Risse vom Tempern schließen sich sofort und der Puck bildet dann einen schönen, gleichmäßigen Widerstand.
Ah, sehr clever.
Ja. Wenn danach der volle Druck der Hauptpumpe einsetzt, wäscht das Wasser die Öle und Aromen absolut homogen aus dem gesamten Kaffee. Dass dieses Feature in dieser Preisklasse derart präzise über eine extra Sekundärpumpe gesteuert wird, das ist wirklich bemerkenswert.
Da spielt ja bestimmt auch diese Temperaturkontrolle mit rein, oder? Die Quellen heben ja extrem hervor, dass man über dieses Touch-Display die PID-Steuerung von 88 bis 96 Grad einstellen kann. Und das in 1 Grad Schritten.
Richtig, das ist enorm wichtig.
Ich frage mich da ja immer, schmeckt ein ganz normaler Mensch, der sich morgens einfach nur schnell einen Cappuccino machen will, wirklich diesen Unterschied zwischen, sagen wir mal, 92 und 93 Grad?
Also bei klassischen, dunkel gerösteten italienischen Bohnen eher weniger, ehrlich gesagt. Da kaschiert diese extreme Röstaromatik einfach vieles.
Okay, das dachte ich mir fast.
Aber der Trend geht ja seit Jahren zu helleren, sogenannten Third-Wave-Röstungen. Diese Bohnen sind viel dichter. Ihre Zellstruktur ist weniger aufgebrochen als bei diesen ganz stark gerösteten Bohnen.
Das sind diese Bohnen, die so ein bisschen fruchtiger riechen, oder?
Genau. Die enthalten florale, sehr fruchtige Säuren. Und wenn du jetzt eine solche Bohne mit, sagen wir, 90 Grad brühst, reicht die thermische Energie schlicht nicht aus, um die süßen und balancierenden Verbindungen überhaupt zu lösen.
Und was passiert dann?
Das Ergebnis in der Tasse ist dominant sauer, das schmeckt fast wie Zitronensaft.
Oh wow, da Das will ja keiner.
Nein. Aber gehst du jetzt auf 94 oder 95 Grad hoch, knackst du diese Zellstruktur und plötzlich, wie durch Zauberhand, verschwindet die aggressive Säule und macht Platz für richtig tolle Noten von Jasmin, Blaubeere oder Milchschokolade. Dieses eine Grad mehr oder weniger entscheidet physikalisch darüber, welche Moleküle im Wasser gelöst werden.
Wahnsinn. Wir reden hier also über ein echtes Präzisionswerkzeug. Massives Edelstahlgehäuse, 12,5 Kilo schwer, 2800 Watt Leistung, diese Dualpumpenarchitektur, gradgenaue PID-Steuerung.
Ein ziemliches Kraftpaket, ja.
Und dann, und hier muss ich jetzt wirklich massiv einhaken, weil ich das beim Lesen der Dokumente echt kaum fassen konnte, dann nehmen die dieses technologische Wunderwerk, das ja gegen Maschinen antreten soll, die so klingende italienische Namen wie Appartamento oder Mechanica tragen.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Und sie nennen es ernsthaft Gudrun. Ich meine Gudrun. Ernsthaft. Das klingt wie der Name meiner Großtante, aber doch nicht wie ein Hightech-Gadget für die moderne Küche.
Es ist speziell, absolut.
Wenn man in diesem ja nun stark umkämpften Einsteigermarkt punkten will, ist so ein Name doch kommerzieller Selbstmord oder übersehe ich da was?
Naja, wenn man nur die Oberfläche betrachtet, wirkt es vielleicht echt wie ein furchtbarer Marketingfehler. Aber wenn wir mal ein bisschen tiefer in die Strategiepapiere blicken, offenbart sich da ein sehr cleverer psychologischer Schachzug.
Okay, da bin ich jetzt gespannt.
Wir müssen uns ansehen, wie der Kaffeemarkt aktuell tickt. Er ist extrem elitär geworden, oder?
Ja, voll.
Es geht oft mehr um das Prestige, um englische oder italienische Fachbegriffe und um den Status, den so eine Maschine in der Küche ausstrahlt. Omanio setzt dem ganz bewusst etwas völlig anderes entgegen. Der Name Gudrun ist ein strategischer Anker für eine radikale Anti-Snob-Positionierung.
Sie wollen also quasi absichtlich nicht cool sein?
Sie definieren Coolness einfach neu. Der Name steht für die Qualitäten einer bestimmten Generation, verlässlich, ehrlich, ohne unnötigen Schnickschnack. Kein leeres Geschwätz, sondern wirklich Substanz.
Verstehe.
Die Maschine soll diese oft einschüchternd wirkende Profitechnik einfach zugänglich machen. Wer eine Gudrun bedient, so ist zumindest die Logik der Entwickler, der muss sich nicht erst durch so einen elitären Barista-Kult kämpfen. Er bekommt einfach ehrliches Handwerkszeug.
Okay. Okay, den psychologischen Winkel, den kaufe ich dir ab. Das macht irgendwie Sinn. Aber, und das ist ein großes Aber, diese radikale Ehrlichkeit, von der die internen Dokumente da so sprechen, die nimmt teilweise schon echt skurrile Züge an.
Wie meinst du das?
Naja, im Newsletter vom Mai 2026 schreiben die ganz offen über ein handfestes physikalisches Problem der Maschine. Die sagen da wortwörtlich, die Maschine ist zwar in gut 2 Minuten technisch heiß und brühbereit, aber der massive 58 mm Siebträger ist dann noch kalt.
Ja, das ist ein bekanntes Phänomen.
Und wenn man dann direkt einen Espresso zieht, kühlt das Metall das Wasser ja sofort ab. Und die Lösung, die sie ihren eigenen Kunden dann da präsentieren, lautet, warte 8 Minuten, bis der Siebträger durchgewärmt ist oder spüle ihn mit heißem Wasser durch.
Mhm.
Warum kommuniziert man eine Schwäche, nämlich dass diese versprochene Schnelligkeit in der Realität eigentlich einen massiven Haken hat, so prominent in einem Newsletter, der die Marke doch eigentlich feiern soll?
Weil sie verstanden haben, dass verschwiegene Physik am Ende den Kunden einfach frustriert und der Marke langfristig schadet. Lass uns ganz kurz auf die Thermodynamik schauen.
Okay.
Du hast da einen massiven Siebträger aus verchromtem Messing oder aus Edelstahl. Wenn jetzt dieses heiße Wasser auf kaltes Metall trifft, findet sofort ein Temperaturausgleich statt. Das Metall entzieht dem Wasser sofort Energie.
Ist logisch, ja.
Selbst wenn deine PID-Steuerung das Wasser vorher perfekt auf 93 Grad erhitzt hat, kommt es vielleicht nur noch mit 85 Grad unten am Kaffeepuck an, weil der kalte Siebträger die Hitze quasi gefressen hat.
Ah, und dann haben wir wieder das Problem mit der sauren Extraktion, das wir vorhin besprochen haben.
Exakt. Und viele Konkurrenten auf dem Markt bewerben ihre Thermoblock-Maschinen total aggressiv mit einsatzbereit in 3 Sekunden.
Stimmt, das liest man ständig.
Ja. Aber das stimmt halt, isoliert betrachtet, auch nur für den Heizblock. Sie verschweigen aber das Problem dieses kalten Siebträgers. Der Kunde kauft diese Maschine, zieht nach 3 Sekunden seinen Kaffee und wundert sich dann, warum der furchtbar schmeckt.
Und denkt dann, er ist schuld.
Genau, er denkt, er macht etwas falsch oder die Maschine ist kaputt und Omaneo dreht diesen Spieß einfach um. Sie sagen, Leute, das ist kein Fehler unserer Maschine, das ist schlichtweg die Physik der Espresso-Zubereitung. Die Espresso-Realität, wie Sie es so schön nennen.
Das ist eine ziemlich smart.
Ist es. Indem Sie diese 8 Minuten Wartezeit ganz offen kommunizieren, managen Sie die Erwartungshaltung perfekt. Der Kunde fühlt sich am Ende nicht betrogen, sondern aufgeklärt. Das schafft ein massives Vertrauensverhältnis, das durch kein Hochglanzmarketing der Welt irgendwie zu erkaufen wäre.
Da schließt sich dann auch der Kreis zu diesem Leitmotiv aus dem Strategiepapier, das Sie ja immer wieder betonen. Da steht, ein guter Espresso ist kein Zufall, er ist die Summe aus Bohne, Maschine und Geduld.
Ein toller Satz, ja.
Das ist wirklich ein starker Ansatz. Man holt den Nutzer da auch voll in die Verantwortung. Aber genau dieses Thema Transparenz und Ehrlichkeit bringt uns jetzt zu dem Punkt, an dem es wirtschaftlich extrem spannend wird. Denn diese Ehrlichkeit erstreckt sich ja auch auf die Herkunft der Hardware.
Richtig. Der sogenannte China-Vorbehalt, der in den internen Dokumenten ganz ausführlich analysiert wird.
Genau das. Die Omanio, GUDRUN, fällt ja nun nicht vom Himmel und wird auch nicht von, was weiß ich, schwäbischen Tüftlern in einer Garage im Schwarzwald aus einem massiven Block Stahl gefräst.
Nein, definitiv nicht.
Es ist eine OEM-Plattform und das Dokument listet völlig offen auf, dass exakt dasselbe Basisgerät weltweit unter ganz verschiedenen Namen existiert.
Ja, es ist in der Industrie durchaus üblich.
Zum Beispiel in Südamerika als Gartnik Torino Eye, global als Hybrew H21 und in China selbst eben als Mirlux EM3891. Und ich habe das vorhin mal durchgerechnet. Dieses Mirlux-Modell kann ich mir theoretisch für so rund 550 Euro direkt aus Asien importieren. Und das ist inklusive Versand und Zoll.
Ja.
Die Omanio Gudrun kostet mich aber 799 Euro. Also erklär mir das mal rein aus der Business-Perspektive. Warum sollte irgendjemand, der uns gerade zuhört, fast 250 Euro mehr für eine Maschine ausgeben, wenn die Kernhardware zu 100% dieselbe ist? Ist das nicht am Ende dann doch nur ein sehr, sehr teurer Gudrun-Aufkleber?
Das ist die entscheidende Frage. Und sie berührt eigentlich die absolute Kernmechanik unserer heutigen globalisierten Wirtschaft. Lasst uns zuerst klären, warum Hardware heute überhaupt so funktioniert.
Okay, schieß los.
Die Entwicklung einer solchen Maschine, also die Gussformen für das Edelstahlgehäuse, das Design der Wasserwege für diese 3 Thermoblöcke, die ganzen Platinen für die PID-Steuerung, das kostet in der Forschung und Entwicklung einfach Millionen.
Klar.
Eine kleine deutsche Firma könnte das niemals allein stemmen und dann eine Maschine für 799 Euro anbieten. Das funktioniert überhaupt nur, weil die chinesische Fabrik diese R&D-Kosten auf hunderttausende Einheiten verteilt, indem sie diese Basisplattform weltweit an verschiedene Marken lizenziert.
Das ist absolut einleuchtend. Das drückt den Grundpreis extrem nach unten. Aber das rechtfertigt ja noch nicht diesen Preisaufschlag von Omanio, wenn die nackte Hardware ja eigentlich günstig ist.
Nein, aber der Aufschlag rechtfertigt sich durch das, was im Strategiepapier als Lösung für diesen China-Vorbehalt skizziert wird. Pass auf, wenn du dir die Mirlux für 550 Euro im Direktimport kaufst, dann kaufst du nackte Hardware auf dein eigenes Risiko.
Ja.
Omanio hingegen importiert diese Maschinen nicht einfach und schiebt sie blind weiter an den Endkunden. Diese 250 Euro Differenz, die fließen in eine massive lokale Wertschöpfungskette.
Und was genau passiert da lokal?
Zunächst einmal findet da eine strenge Qualitätskontrolle in Deutschland statt. Die Fertigungstoleranzen in solchen asiatischen Großfabriken, die können variieren. Omanio fängt also die Ausreißer ab, bevor sie beim Kunden landet.
Okay, das ist schon mal was wert.
Und dann geht es um Kalibrierung. Eine chinesische Fabrik stellt diese Ulka-Pumpe oft ab Werk pauschal auf 15 Bar ein, weil es auf dem Datenblatt für uninformierte Kunden einfach nach mehr Power aussieht.
Ah, wie wir vorhin besprochen haben.
Genau. Wir haben ja gesagt, dass 15 Bar für echten Espresso eigentlich kontraproduktiv sind. Omaneo-Techniker können da eingreifen, Ventile anpassen, die Software optimieren, damit die Maschine wirklich out of the box den perfekten Druck für den deutschen Markt liefert.
Das heißt, ich bekomme am Ende nicht exakt die gleiche Maschine, sondern eigentlich eine kalibrierte, fein abgestimmte Version davon?
Richtig. Aber der eigentlich wichtigste Faktor, und das darf man nicht unterschätzen, ist das Serviceversprechen. Stell dir einfach mal vor, du importierst die Maschine aus China. Nach, sagen wir, 7 Monaten ist eine kleine Dichtung am Thermoblock undicht.
Oje.
Ja. Bei einem Direktimport hast du jetzt ein massives Problem. Du musst versuchen, einen Händler am anderen Ende der Welt zu kontaktieren. Du hast keine lokale Gewährleistung. Du weißt nicht, woher du Ersatzteile bekommst.
Und im schlimmsten Fall habe ich dann einen 12,5 Kilo schweren Elektroschrottblock in der Küche rumstehen.
Ein ganz klassischer Fall von am falschen Ende gespart. Genau. Bei Omaneo greifst du einfach zum Telefon und rufst den Support an. Du hast die volle deutsche Gewährleistung. Wenn ein Teil kaputt geht, haben die das Ersatzteillager direkt hier und du bekommst das Teil in 2 Tagen zugeschickt oder du schickst die Maschine ein.
Es stimmt. Das ist schon ein Argument.
Was du für diese 250 Euro kaufst, ist also nicht nur die Hardware. Du kaufst dir ein Netz mit doppeltem Boden. Du kaufst die Gewissheit, dass diese Investition über Jahre hinweg geschützt ist. Das ist echt intelligente Markenbildung. Sie verschweigen nicht, woher die Hardware kommt, aber sie definieren ihren eigenen Wert über den Service, der eben nach dem Kauf stattfindet.
Wenn wir also alle diese Fäden mal zusammenziehen, was bleibt dann für dich, den Zuhörer, als Essenz aus diesen Dokumenten? Es ist ja eigentlich eine ziemlich ermutigende Nachricht, finde ich.
Auf jeden Fall.
Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem du als Heimanwender eben nicht mehr zwischen billigem Elektroschrott und unbezahlbarem Luxus wählen musst. Die Omaneo GU3A zeigt, wie clevere Marken diese globale OEM-Architektur nutzen, um hochkomplexe Technologie wie diese Dualpumpensysteme und die PID-Steuerung quasi zu demokratisieren.
Genau.
Sie nehmen das Risiko aus dem Direktimport komplett heraus und garnieren das Ganze mit einer ganz ehrlichen, fast schon stoischen Herangehensweise an das Handwerk des Espressomachens. Du bekommst ein Werkzeug, das dich nicht anlügt, sondern von dir verlangt, die Physik des Kaffees auch zu respektieren.
Es ist ein sehr erwachsener Ansatz für ein Konsumprodukt. Aber weißt du, wenn wir jetzt noch einen Schritt zurücktreten und diese Strategie mal auf einer Metaebene betrachten, dann drängt sich mir da ein weitaus provokanterer Gedanke auf. Was wir hier am Beispiel einer Espressomaschine sehen, ist eigentlich die Blaupause für die Zukunft fast aller unserer Alltagsgeräte.
Oh, okay. Wie meinst du das konkret?
Naja, schau dir die Entwicklung an, egal ob Fernseher, Smartphones, E-Bikes oder eben Espressomaschinen. Die Fertigungsqualität in den asiatischen Megafabriken ist mittlerweile so unglaublich hoch, dass die reine Hardware immer perfekter und gleichzeitig immer austauschbarer wird.
Weil alle das Gleiche nutzen.
Richtig. Die technischen Spezifikationen sind bald überall auf so einem Spitzenniveau, weil alle aus demselben globalen Baukasten schöpfen. Wenn aber das Produkt selbst, also die physische Maschine, nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal ist, weil jeder sie bauen oder importieren kann, was bleibt dann noch?
Das ist ein interessanter Punkt. Wofür bezahlen wir dann überhaupt noch diese Premiumpreise?
Genau, das ist die Frage, die uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird. Werden wir in Zukunft den Wert einer Marke vielleicht überhaupt nicht mehr an Megapixeln, Wattzahlen oder Bardruck messen? Wenn die Hardware ein völlig austauschbares Allgemeingut wird, sind die einzigen wahren Luxusgüter, für die wir dann noch bereit sind zu bezahlen, vielleicht diese immateriellen Werte?
Also sowas wie Service und Vertrauen.
Ganz genau. Radikale Transparenz, echte Reparierbarkeit und schlichtweg das Wissen, dass ein echter Mensch ans Telefon geht und Verantwortung übernimmt, wenn mal etwas kaputt geht. Vielleicht ist Ehrlichkeit tatsächlich das letzte verbleibende Premium-Feature des 21. Jahrhunderts.
Das ist ein großartiger Gedanke zum Abschluss. Wenn du also das nächste Mal vor einer beeindruckenden, schweren Maschine stehst, lass dich vielleicht nicht nur von glänzendem Edelstahl und nackten Zahlen auf dem Datenblatt blenden.
Definitiv nicht.
Frag dich stattdessen, wie viel Realität der Hersteller dir überhaupt zutraut und was passiert, wenn die Dinge mal nicht reibungslos laufen. Denk mal drüber nach. Wir hören uns bei der nächsten Analyse.